Also heute nach der Klausur sozusagen nur die halbe Sitzung. Ich möchte das nutzen, die Gelegenheit, um das Thema der vergangenen Vorlesung nochmal in einem zweiten und anders akzentuierten Anlauf anzugehen. Sie haben gemerkt, das war sehr viel. Und da kommt noch einiges andere zur Sprache, wenn wir sozusagen einen anderen Anlauf zu diesem Kapitel 11 versuchen, um das es beim letzten Mal schon gegangen war. Sie erinnern sich, noch davor hatten wir die Gedächtnistheorie des Augustin besprochen. In der letzten Woche ging es dann um die Zeittheorie, die in diesem klassischen 11. Kapitel der Konfessionen behandelt oder entfaltet wird. Augustinus setzt in diesem Kapitel tatsächlich mit der denkbar grundlegendsten Frage ein. Ich hatte das zitiert. Quid est ergo tempus? Was also ist die Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es. Will ich einem Fragenden es erklären, weiß ich es nicht. Aber zuversichtlich behaupte ich zu wissen, dass es vergangene Zeiten nicht gäbe, wenn nichts verginge, und nicht künftige Zeiten, wenn nichts herankäme, und nicht gegenwärtige Zeit, wenn nichts seiend wäre. Ende des Zitats. Damit fragt Augustin nicht allein nach der Messbarkeit oder nach einer wissenschaftlich objektivierbaren äußeren Natur der Zeit, sondern er fragt nach der Erfahrungsform Zeit, zu der es gehört, dass wir uns immer schon in ihr befinden. Selbst wenn wir gar nicht mit so etwas wie Zeitwahrnehmung, Beobachtung der Bewegung eines Gegenstandes etc. beschäftigt sind. Also diese Frage nach der Zeit im Modus des Drinsteckens sozusagen ist der von vornherein schon deutlich andere Ansatz, den Augustinus wählt. Verbunden mit dieser erstaunlichen Tatsache, dass wenn wir versuchen, das zu reflektieren, wir keine Auskunft mehr geben können. Wir sind als Sterbliche in der Zeit. Das ist ein weiterer Ausgangspunkt der augustinischen Überlegung. Damit ist das Problem der Zeit erneut nicht an das Rätsel der Bewegung von Körpern, aber auch nicht an das Rätsel einer ersten Bewegung im kosmologischen Ausmaß gebunden, sondern an ein anderes, viel abgründigeres Rätsel, an dasjenige unserer eigenen Endlichkeit als Individuen, als Erfahrungswesen, die versuchen, sich und ihr in der Welt sein, ihr Dasein zu begreifen. Also an die Frage, was für eine Art von Erfahrungswesen wir als in das Schicksal der Sterblichkeit Gestellte wohl sind und wie wir diese Erfahrungsstruktur wohl begreifen könnten. Wie wir in diesem Phänomen Zeit, einem Phänomen, das weniger ein Gegenstand ist als eine Situation oder vielleicht eine Lage, sein können, selbst sein können und wie wir darin unter dem Gesichtspunkt des Glücks und der Ruhe leben sollten. Diese beiden Fragerichtungen rücken also nach vorn, wenn ich Endlichkeit, Sterblichkeit als Ausgangsperspektive nehme und nicht die Frage nach der ersten Bewegung, nach der Struktur von Bewegungen, von Objekten in Zeit und Raum etc. Mit dieser Rekonstruktion, so im Vorblick, habe ich sozusagen den philosophischen Augustin, den philosophischen Einsatz in diesem Kapitel 11 beschrieben oder umschrieben. Den Philosophen Augustin bewegt die Zeit, könnte man sagen, einerseits im Rahmen der Erkenntnisproblematik, der Erkenntnistheorie, und andererseits im Rahmen der Frage nach so etwas wie einem Lebensethos, etwa im Stil der Ethik der Stoa. Also wie kann ich sein, wie sollte ich leben in dieser endlichen Situation, um Glück und Ruhe und dergleichen zu erlangen. Wir hatten aber auch gesehen, dass es in den Bekenntnissen neben diesem philosophischen Strang einen zweiten, in gewisser Weise weitergehenden und auch anders beschaffenen Argumentationsstrang gibt. Denn Augustin fragt nicht nur in diesem philosophischen Stil nach dem Leben, sondern er gibt auch eine, und zwar eine theologische Antwort. die theoretischen und die praktischen Rätsel unserer Erfahrungswelt in der Zeit verweisen letztlich auf Glaubenswahrheiten, die man suchen muss und nur im christlichen Gott der beiden Testamente, und das heißt in einem geoffenbarten Text, finden kann. Unsere existenzielle Situation ist in Zeitlichkeit zerrissen. Das wäre dann die eine Seite der Aussage. Und die andere, während die Dauer, die Ruhe in der Ewigkeit Gottes liegt. Und hier ist dann von einem Gott die Rede, der sich radikal außerhalb aller Zeit und letztlich auch radikal außerhalb der Fassungen unseres an Endlichkeit gebundenen Verstandes befindet. Der Philosoph Augustin argumentiert zeitlogisch messerscharf, wie wir da auch schon gesehen haben. Ich hatte ja einiges zitiert. Der Theologe Augustin verlangt hingegen von seinen Lesern letztlich die Konfrontation mit einem Mysterium. Theoriewahrheit auf der einen Seite, Glaubenswahrheit auf der anderen Seite. Und im Text geht beides sehr eng ineinander. Trotzdem ist es sozusagen klar genug, auch von der Argumentationsstrategie her philosophisch angelegt, die Überlegung, dass man sagen kann, über weite Strecken geht, was die augustinische Zeittheorie angeht, durchaus die Theoriewahrheit voran, übernimmt auch sozusagen die Begründungsfunktion und die Glaubensfrage wird mitgeführt, aber kommt sozusagen gegen Ende oder im zweiten Schritt. Wenn wir uns das jetzt nochmal, diese Doppelstrategie auch vor Augen halten, dann kann man im Blick auf die Frage, was macht Augustin da eigentlich, diese Zeitkonzeption nochmal sozusagen nicht so, wie sie im Text aufgebaut ist, sondern sozusagen aus der Draufsicht ins Auge fassen. Ein Punkt ist klar, die Paradoxien der physikalischen Zeitwahrnehmung sind Augustin gründlich bekannt. Und er spielt sie geradezu genüsslich durch. Auch die Paradoxien der Arbeit mit den drei Zeitstufen, an die wir gewöhnt sind. Also ich hatte das ausführlich zitiert. Er spielt durch, drei Zeitstufen habe ich, vergangen, gegenwärtig und zukünftig. Und dennoch kann ich eigentlich nur die Vergangenheit und die Zukunft messend bestimmen. Denn was anhält und noch fortdauert, ist in seiner Länge noch nicht klar. Messen kann ich also die Gegenwart nicht. Während zugleich aber auch das Umgekehrte gilt. Messe ich ein vergangenes Zeitstück und sage etwa, es ist ein Jahr lang gewesen, so ist es eigentlich nur hier und jetzt ein Jahr lang, weil ich es hier und jetzt so wahrnehme und messe. Noch deutlicher erscheint das Problem im Blick auf die Zukunft. Ich spreche von einer zukünftigen Spanne, die ein Jahr lang sein wird, aber diese ist nur im Modus meiner aktuellen Aussage gegeben. Etwa eine Reise, die ich plane. Sie wird ein Jahr lang dauern. Aber im Grunde ist sie ja für meine Sicht hier und jetzt ein Jahr lang. Weil wenn etwas an ihr sich in der Folgezeit zum Beispiel anders entwickelt an dieser Reise, dann könnte sie im Nachhinein betrachtet nur ein halbes Jahr lang gedauert haben oder irgendwie anders zu bemessen sein. Also letztlich, wir können einerseits nur die Vergangenheit und die Zukunft messen, verweist aber auch das wieder auf eine Gegenwart, in der eben diese Messung ist und nur dort eigentlich ist. Also hat das mit dem Sein der Zeit etwas in sich Paradoxes auf sich, und Augustins Fazit angesichts dieser Undenkbarkeiten, die wir ja schon kennen, aus verschiedenen anderen Zeitmodellen, die das jeweils verschieden bearbeiten, diese Problemlage. Augustins Fazit ist von bestechender Klarheit. Er löst diese Paradoxie, dass das jetzt sozusagen eigentlich der Ort ist, in dem die Vergangenheiten, die wir überhaupt nur als Seiende bestimmen können, dann doch auch nur wieder sind. Er löst diese Paradoxie, indem er den zeitlichen Modus des Präsens, also des Gegenwärtigen, verdoppelt. Wohlgemerkt, Augustin sieht hier also daran, dass er sagt, ich zitiere das gleich noch, wir hatten es letztes Mal auch schon, die Vergangenheit ist als Gegenwart des Vergangenen, so wie die Zukunft als Gegenwart von Zukunft ist, er sieht damit offenkundig das Problem der logischen Verschiedenheit des konkreten Seins von etwas Gegebenen und des allgemeinen Seins überhaupt, dass man dem Nichtgegebenen, also zum Beispiel dem Vergangenen oder dem Zukünftigen, zusprechen kann. Augustin sieht also diejenige logische Differenz, auf die Anaximander und Heraklit beispielsweise, vor allem wenn man sie mit Heidegger liest, noch direkt abgezielt hatten, die versucht hatten, diese Differenz sozusagen in eine in sich ja schlüssige Gedankenfigur zu fassen, ohne sie zu tilgen. Und Augustin sieht auch, dass diese Differenz offensichtlich mit einer gegenstandsbezogenen physikalischen Herangehensweise, wie sich bei Timaios anbahnt und bei Aristoteles ganz deutlich wird, tendenziell verloren geht, wenn man das jetzt sozusagen zu einem verschmelzen lässt, das dann in sich eben paradox ist und entweder ausgeklammert werden muss oder so als eine klitzekleine Ewigkeit da reingeblendet werden muss. Augustin sieht also, dass das Sein des unmittelbar gegebenen Seienden ein anderes Sein ist als das Sein von ausgesagtem, zugeordneten, zugeschriebenen Sein, also von jedem prinzipiellen Sein, das ich noch in Anspruch nehme, wenn ich sage, dass etwas nicht ist. Er sieht, dass an diesem Punkt des Ist die Gefahr besteht, dass eine grobe Zeitlogik etwas zukleistert. Trotzdem führt er jetzt nicht einfach zwei Formen des Seins ein, von denen das eine entsteht und vergehen kann im Zuge des Werdens und das andere sozusagen die präsentische Gegebenheitsweise des Ist ist, sondern er drückt es so aus, dass er diese doppelte Beschaffenheit des Jetzt in zweimal durch das Zeitstufenwort Präsenz bezeichnet. Eine kleine Verschiebung, deren Bedeutung uns jetzt vielleicht nicht auf Anhieb klar ist, aber beachten Sie es. Er spricht von einer sozusagen Verzweifachung des Jetzt in seiner Zeitgestalt, gegenwärtig Präsenz, und nicht als sozusagen allgemeiner Seinsausdruck, also mit der Kuppula ist. Ich zitiere jetzt nochmal diese Stelle, um Sie auf diese Markierung der Verwendung von Gegenwart nochmal auf, also um das nochmal zu zeigen, weil er auch da mit dem Terminus ist hantiert und den im Grunde kritisiert, also die Doppeldeutigkeit des Ist kritisiert und auflöst in die Verwendung von Gegenwart von Vergangenem, Gegenwart von Gegenwart, Gegenwart von Zukünftigen. Zitat: Weder die Zukunft noch die Vergangenheit ist und nicht eigentlich, lässt sich sagen, Zeiten sind drei: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vielmehr sollte man genau genommen etwa sagen, Zeiten sind drei, Doppelpunkt, eine Gegenwart von Vergangenem, eine Gegenwart von Gegenwärtigem, eine Gegenwart von Künftigem. Denn es sind diese Zeiten als eine Art Dreiheit in der Seele und anderswo sehe ich sie nicht. Und zwar ist da Gegenwart von Vergangenem, nämlich Erinnerung, Gegenwart von Gegenwärtigem, nämlich Augenschein, Gegenwart von Zukünftigem, nämlich Erwartung. Also da merken Sie, dass diese eigentümliche Zone der Jetzt-Erfahrung, der Gegebenheitserfahrung ihrerseits in einer Zeitkategorie gefasst wird. Präsenz. Das ist ein Punkt, deswegen betone ich, also mache ich Sie dabei darauf so aufmerksam, der späterhin bis ins 20. Jahrhundert hinein immer wieder Nachdenken ausgelöst hat. Bei Heidegger klang es schon so ein bisschen mit. Die Frage, inwieweit nicht nur in der aristotelischen Tradition, sondern vielleicht auch in der an Augustin anknüpfenden, sozusagen stärker auf Inhaltlichkeit und Zeiterfahrung setzenden Tradition, das europäische Denken, die europäische Rationalität, die Gegenwart als Zeitstufe privilegiert, um mit dieser Paradoxie des Jetzt jetzt umzugehen, sozusagen eine Zeithaftigkeit von Gegenwart einführt und die in einer bestimmten Weise privilegiert, die fragwürdig ist. Zum Beispiel Prozessbegriffe wie das Werden endgültig sozusagen ins Abseits verschiebt. Präsenz ist ja ein Zeitstufenbegriff, also in gewisser Weise ein Zeitdauer nahelegender Begriff und kein Prozessbegriff, wie Werden noch ein Prozessbegriff war. Sie erinnern sich an diese vorsokratischen Fragmente. Gut. Wenn wir das Dilemma auf das oder das zeitlogische Problem auf das Augustin mit diesem Modell antwortet, ins Auge fassen, dann leuchtet es vor allem ein, dass Vergangenheit und Zukunft sich damit klären lassen nach dem Modell des Habens. Wir haben Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart, nämlich als bleibende Eindrücke, als Bilder, die wir durch die Funktion des Gedächtnisses uns als etwas von Dauer vergegenwärtigen können, obwohl es eigentlich vorbei ist. Und natürlich in sich auch eigentlich zeitlich beschaffen, das heißt prozessförmig beschaffen. Aber diese Bilder, mit denen wir arbeiten können, die wir dem Gedächtnis entnehmen oder der Arbeit mit dem Gedächtnis entnehmen können, haben so etwas von einer sozusagen zwar zeitlichen, also in der Zeit befindlichen, aber doch bleibenden Dauer. Eindrücke sind das. Verlierbar zwar, aber als Eindruck sozusagen eine Möglichkeit, in der Zeit Dauerndes zu vergegenwärtigen. Wir haben das sozusagen als Teilantwort auf die augustinische Frage nach dem, was ist der Zeit? Was ist das in der Vergangenheit Gewesene und das zukünftig Seiende? Im Grunde eine bestimmte in der Zeit und trotz ihres Vergehens mögliche indirekte Form der im Inneren des Menschen und nur dort zu erlangenden Dauer, nämlich der Dauer der Gedächtnisspuren, die ich dann in der Erinnerung durchlaufen und hier und jetzt in der Gegenwart zusammenlesen kann. Zwei Zeitstufen von relativ bleibender Art sind dem Menschen also dank der Hallen seiner ihm von Gott geschenkten Memoria zugänglich. Und wir können dann in der Erinnerung auch lang und kurz bestimmen. Das freilich tun wir in der Gegenwart. Und damit bleiben, das hatten wir beim letzten Mal, ich glaube, das kam auch aus dem Raum, schon als Frage, zwei Punkte, die näherklärungsbedürftig sind. Erstens, wie gewinnen wir für die Vergangenheit und die Zukunft nicht nur ein Maß, ein vergleichendes Maß, sondern ein objektives Zeitmaß? Und zweitens, wie funktioniert diese dritte Zeitstufe, nämlich die Gegenwart des Gegenwärtigen? Auf die erste Frage gibt Augustin, also die Frage nach dem objektiven Anhaltspunkt für Zeitmessung, nicht nur die Möglichkeit, was zu messen, sondern eben diese objektiv zu machen. Die erste Frage gibt Augustin eine relativistische Auskunft. Beachten Sie noch einmal die unterschiedlichen Standardsituationen, die die beiden Autoren in Sachen Messungen betrachten. Aristoteles, der Physiker und Metaphysiker, rekonstruierte die Zeitmessung als den Fall einer Betrachtung eines sichtbaren Bewegungsverlaufs von außen. Und da war die Lösung der Fixsternhimmel als objektiver Anhaltspunkt, die große Uhr sozusagen. Augustin aber, Rhetor und Ethiker, denkt die Zeitmessung von innen. Und insofern überrascht es nicht, dass sein Kardinalbeispiel ein ganz anderes ist, nämlich das Maß von Versen, während ich sie selbst spreche. Das Maß für die richtige Geschwindigkeit und die Silbendehnung. Etwa wenn ich den Satz Deus Creator Omnium ausspreche, und die unbetonten kurzen Silben doppelt so schnell gesprochen werden wie die betonten langen. Es gibt kein objektives Maß, stellt Augustin hier fest. Ich kann vergleichen, aber letztlich immer nur im Nachhinein. Während ich einen Text spreche, ist das, was ich tue, noch nicht vergangen, eben weil ich mich nach der Länge von etwas dann ja fragen muss, während ich es tue. Die noch nicht beendete Silbe hält noch an, sie ist nicht wirklich messbar und ich kann sie nicht aus Messung heraus objektiv richtig lang sprechen. Wir stecken also, was die objektive Messung angeht, in einer unhintergehbaren Relativität unserer eigenen Zeitwahrnehmung. Während wir ein Gedicht sprechen, wird das Stück des schon Gesprochenen, schon Vergangenen immer länger, während das zukünftige Stück vor uns immer kürzer wird. Dennoch stecken wir, was die Maße angeht, im Grunde immer gleichsam blind in der unerinnerbaren und unvergleichbaren Gegenwart. Eben weil die Gegenwart der Gegenwart, das müssen wir daraus erkenntnistheoretisch gesehen schließen, ohne bereits fertige Gedächtnisspur und damit ohne direkte im Gedächtnis denkbare Vergleichsmaße erfolgt. Es ist nicht beendet, es gibt sozusagen keine fertige Gedächtnisspur von dem, was ich gegenwärtig gerade noch erlebe. Augustin behandelt dieses rhetorische Beispiel sehr ausführlich und er verallgemeinert es dann abrupt. So wie es uns mit dem Gedicht oder mit einem Lied geht, geht es uns auch mit unserem eigenen Leben. Und das zitiere ich nochmal, diese Stelle. In dem Maße, als das Fortschreiten geschieht, lenkt sich die Erinnerung und kürzt sich die Erwartung, bis endlich alles, was Erwartung gewesen ist, sich erschöpft, wenn mein ganzes Tun vollendet und in Erinnerung übergegangen ist. Und so wie mit dem Lied Ganzen geht es dem ganzen Menschenleben, dessen Teile die Handlungen alle des Menschen sind, geht es mit der ganzen Geschichte des Menschengeschlechts, von der die Einzelleben alle doch nur Teilchen sind. So viel zu der einen Frage, der Frage nach der Zeitmessung. Mindestens genauso brisant ist die andere Frage, die Frage nach der Gegenwart des Gegenwärtigen. Was die Wahrnehmung angeht, ich erinnere nochmal, hatte er die Gegenwart von Gegenwärtigem als Augenschein bestimmt. Also der Sinneseindruck. Das klärt die Frage, wie wir sozusagen die Temporalwahrnehmung der Gegenwart haben, noch nicht, davon Augenschein zu reden. Augustin geht auf das Problem des Jetzt nicht sehr ausführlich ein, aber er bestimmt die Art und Weise, wie ein Zeitstück uns gegenwärtig ist. Nämlich im Modus der, das Wort fällt zweimal, der Distentio. Das ist die Auskunft, die sozusagen die Frage beantworten soll, wie ist ein Zeitstück, wenn es in der Gegenwart gegenwärtig ist. Distentio. Eine Art von Distentio heißt es, eine Art Ausdehnung, als die uns die Zeit gegenwärtig ist. Video, igitur, tempus, grandum, esse, distensione. Ich sehe also, dass die Zeit eine Art Ausdehnung ist. So heißt es im Text. Und es ist typisch augustinisch und sehr konsequent, dass Augustin hier nicht nur sehr vorsichtig die räumliche Analogie als Analogie ausdrücklich kennzeichnet. Er sagt ja, eine Art von Distentio, und ich hatte übersetzt Zerdehntheit, eine Art von Zerdehntheit, sondern es ist ebenfalls sehr typisch, dass er für sich selbst an dieser Stelle dann sofort die Formulierung Video igitur tempus, also ich sehe, die Formulierung Video wieder zurücknimmt und sofort im Anschluss fragt, sed video, sehe ich da wirklich etwas? Nein. Es ist nämlich mit Sicherheit nicht das Auge, also das Auge als der Sinn für das Äußere, Sichtbare, mit dem wir die zeitliche Zerdehntheit wahrnehmen. Es ist vielmehr ein ganz anderer, ein innerer Sinn. Und es kann auch in dem augustinischen Modell nur ein innerer Sinn sein. Was aber zerdehnt sich da? Wessen Ausdehnung haben wir da in der Seele, wenn wir sozusagen sehen oder wahrnehmen diese Distenz und diese Zerdehntheit einer Zeit, eines Zeitstücks. Wessen Ausdehnung, weiß ich nicht, lesen wir im Text. Es sollte mich nicht Wunder nehmen, wieder so eine vorsichtige Formulierung, es sollte mich nicht Wunder nehmen, wäre es nicht der Geist selbst. Animus Ipsius, der Geist selbst. Das bleibt uns als letzte Denkbarkeit, wenn wir unsere eigene Zeitwahrnehmung und eben insbesondere diese Frage nach der Gegenwart des Gegenwärtigen mit philosophisch-theoretischen Mitteln zu durchdringen versuchen. Ich hatte letztes Mal deutlich gemacht, dass ich nicht denke, dass wir diesen Geist, Animus, besonders innerlich subjektiv und gleichsam inselförmig psychisch nehmen sollten. Gemeint ist eine Instanz, die wir alle in uns haben und die für uns alle letztlich unseren Weltsinn prägt. Als Wesen, die in Vergänglichkeit gestellt sind und eben dort im Vergänglichen, nur dort im Vergänglichen, die Spuren und Anzeichen des Wahren in der Form eines innerzeitlich Dauernden finden können. In diesem sich ausrichten können unserer Vermögen auf in der Zeit eingedrückte Wahrheiten oder diese eigentümliche Zerspanntheit oder Zerdehntheit von etwas, das uns noch dann, wenn wir sozusagen gar nicht mit der Erinnerung arbeiten, beziehungsweise auf der Seite unseres Arbeitens mit der Erinnerung zugänglich ist, also während uns etwas gegeben ist, selbst wenn wir mit Erinnerungen arbeiten, haben wir ja diese Spanne sozusagen. In diesem sich ausrichten können liegt ein Verbindungsstück zu einer Dimension, die erkenntnistheoretisch sozusagen von Augustin nur bis zu einem gewissen Punkt beschrieben wird. Und das ist jetzt ein weiterer Schritt. Ich hatte das beim letzten Mal ganz am Anfang klar gemacht und auf die Zeitfrage noch nicht eigentlich bezogen, also auf die Zeiterfahrungsstruktur, in der wir als endlich und sterbliche Wesen stecken. Es liegt nämlich eben in diesem sich ausrichten können und dieser Distenzio der Gegenwart sozusagen die Grenze des philosophisch verstandesmäßig Erfassbaren und die offene Frage nach der Dimension des Ewigen. Ich hatte das Entfalte des Augustin, sozusagen bevor er überhaupt erst anfängt, über Zeit nachzudenken, das Ewige von der Zeit säuberlich abtrennt. Ewigkeit ist gerade keine zeitliche Kategorie. Und jede Zeitphilosophie, also alle Studien, die Augustin dann anschließt, kann sich nur mit Strukturen diesseits des Ewigen befassen. Dennoch aber gibt es sozusagen diese Grenze oder sowas wie einen hellen Schatten der Ewigkeitsfrage in der zeitlichen Welt. Wir können so etwas wie Ewigkeit nicht mit den äußeren Sinnen wahrnehmen, folglich auch nicht denken, aber wir können Momente des Zurücktretens von Zeit auftun. Und das ist sozusagen ein zweiter Aspekt, den Augustin in den Konfessionen im Ganzen anschließt oder einschiebt, zumindest als Ahnung, und das wiederum im Register sozusagen der Glaubenswahrheit, jetzt nicht der philosophischen Darlegung, wie funktioniert Zeit. Es gibt Zurücktreten von Zeit im Glauben und solche einzelnen Momente können dann gleichsam wie ein Fenster in der Welt einen Spalt weit die zeitlogische Struktur, die ich eben beschrieben habe und die er in Kapitel 11 entfaltet, öffnen, ahnungsweise. Zu diesem Punkt einen kleinen Textsprung zurück. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt, dass Augustin in seiner Lebensgeschichte ein Ereignis schildert, das ihm nach seiner Bekehrung zum christlichen Glauben, und zwar gemeinsam mit seiner Mutter, widerfahren ist. Das Ereignis wird nicht im Kapitel 11 geschildert, sondern im Kapitel 9. Und es ist eine konkrete Situation, befindet sich mit seiner Mutter, die kurz darauf stirbt, also die sozusagen schon alt ist und an den Tod denkt, in einem vom Glauben beseelten Gespräch. Wohlgemerkt nicht in einer philosophischen Argumentation und auch nicht auf der Suche nach der Antwort auf eine philosophische Frage, sondern, wie es im Text heißt, in köstlich inniger Besinnung unterhalten sie sich da. Und jetzt Zitat: Vergessend, was hinter uns lag, auslangend nach dem, was vor uns liegt, fragten wir uns im Angesicht der Wahrheit, die du bist, welcher Art wohl dereinst das ewige Leben der Heiligen sei, jenes Leben, das freilich kein Auge geschaut und kein Ohr vernommen und das in keines Menschen Herz gedrungen ist. diese Frage bewegt die beiden, während sie da so in so einem besinnlichen Gespräch sich befinden. Und im Verlauf dieses Gesprächs, das wird jetzt nicht genau geschildert, was da so gesagt wird, stellt sich plötzlich eine Art überirdischen Entzückens ein. Ich zitiere nochmal. Da erhoben wir uns mit heißer Inbrunst und durchwanderten stufenweise die ganze Körperwelt, auch den Himmel, von dem herab Sonne, Mond und Sterne leuchteten über die Erde. Und höher stiegen wir auf im Betrachten, Bereden, Bewundern deiner Werke. Und wir gelangten zu unserer Geisteswelt. Und wir schritten hinaus über sie, um die Gefilde unerschöpflicher Fülle zu erreichen, auf denen du Israel auf ewig weidest mit der Speise der Wahrheit. Und dort ist das Leben die Weisheit, durch die alles Geschöpfliche entsteht, was je gewesen ist und was je sein wird. Und sie selbst ist ohne Werden. Sie, die Weisheit, ohne Werden. Sie ist, was sie gewesen ist, und also wird sie stets fort sein. Vielmehr, es gibt in ihr kein Gewesensein noch ein Künftigsein, sondern das Sein allein, weil sie ewig ist. Denn Gewesensein und Künftigsein ist nicht ewig. Und während wir so reden von der ewigen Weisheit, voll Sehnsucht nach ihr, da streiften wir sie leise, einen vollen Schlag des Herzens. Ende des Zitats. Dieser kurze Moment, den Augustin schildert, ist sofort vorbei. Es wird dann weitererzählt, beide seufzen, nach einem Aufseufzen wenden sie sich beide wieder, wie es heißt, dem Getön der Rede zu, bei dem dein Wort Anfang und Ende hat. Wir ahnen an dieser Stelle, und Sie merken, die ganze Passage ist von Temporalkategorien durchdrungen, das Wort ohne Anfang und Ende, die Entkörperlichung der Schrift und auch der physischen Welt, wie sogar der geistigen Welt, noch darüber, diese Bewegung kann eine Bewegung hin zur Ewigkeit sein. Also etwas ist da beschrieben, was zu tun hat mit dieser vertrauensvollen Glaubensfrage: Wie ist das, was vor uns liegt? Wie ist dieses Ewige beschaffen? Und dann wird nicht wirklich argumentiert oder dergleichen. Die Geisteswelt wird ausdrücklich überstiegen. Erstmal die physikalische Sonne und so weiter. Also die gesamte Armatur der Messbarkeiten im Kosmos wird überstiegen. Danach aber eben auch die Geisteswelt, also die intellektuelle Ratio. Und dann kommt diese eigentümliche Schau, die überschrieben ist mit dem Wort, du als das Wort, aber das Wort dort oder in dem Modus, in dem es keinen Anfang und kein Ende hat. Also wenn Sie an die Physis des Sprechens denken, vorher hatten wir das Beispiel des Rhetors, der spricht und in seinem eigenen Sprechen natürlich permanent in der Zeit ist. Physisch sozusagen ist das Sprechen der zeitliche Prozess par excellence. Nun ist dieses Bild des Wortes Gottes genutzt, um sozusagen die ganze radikale Andersheit der Ewigkeitskategorie, ihre Außerzeitlichkeit, in dieses paradoxe Bild eines Wortes ohne Anfang und Ende zu fassen. Bemerkenswert ist, dass hier erzählt wird von zwei Menschen, die in einer irgendwie bestimmten Glaubensverfassung tatsächlich so etwas unternehmen wie ein oder erleben wie eine innerzeitliche Situation des Verlassenkönnens von Zeit. Zumindest so als Ahnung. Trotzdem hat die Geschichte eine klare Struktur. Es handelt sich um so eine Art kurzer Schau oder Erfahrung, die ihrerseits, achten wir nochmal drauf, wie die Temporalstruktur dieser Erfahrung beschrieben ist, die ihrerseits einen vollen Schlag des Herzens lang dauert. Also das ist die Zeitangabe, die sozusagen dafür gemacht wird. Also minimal kurz oder vielleicht auch radikal subjektiv nur erfahrbar, ein Schlag des Herzens. Und insofern kann man sagen, eine irreale Erfahrung, keine, die wirklich bedeutet, dass der Mensch die zeitliche Welt verlassen kann. Es ist aber eine Ahnung dieses anderen, so etwas wie ein Schatten der Ewigkeit vielleicht, die ihm Gott gegeben ist, als undenkbare Struktur, als nur im Glauben erfahrbare Struktur. Die an der zitierten Stelle angebotene Figur des Aufstiegs zeigt sozusagen in dieser neuplatonischen Stufenfolge, wie alle möglichen anderen Perspektiven, die den zeitlichen Kosmos sozusagen als zeitlichen einmessen, explizit verlassen werden in dem Schritt, um den es da geht. Letztlich will Augustin dennoch nicht sagen, das ist möglich, wir können hier und jetzt in die Ewigkeit sozusagen Eingang finden. Er nutzt diese Geschichte im Grunde, um erneut diese prinzipielle Kluft, die das zeitliche Sein des Menschen von der Ewigkeit im vollen Wortsinn trennt, deutlich zu machen. Also nochmal die Stelle. Es gibt in der Ewigkeit kein Gewesensein noch ein Künftigsein, sondern das Sein allein, weil sie ewig ist. Denn Gewesensein und Künftigsein ist nicht ewig. Also auch die Frage, wie wird das dann später mal sein, ist ja als Frage nach einem Künftigen sozusagen noch in der Zeit verhakt. Und es ist auch nicht die Antwort auf diese Frage, die durch diese Erfahrung zuteil wird. Es ist so eine Art Anzeichen oder Andeutung. Der mystische Moment also mag sich ereignen, aber die Ewigkeit Gottes ist und bleibt, und das wird gerade in dieser Geschichte auch nochmal bekräftigt, dennoch qualitativ anders als alle innerzeitlich erreichbaren Wahrheiten. Unabhängig davon, wie fest und bleibend ich sie mir zum Beispiel mit dem Instrument des Gedächtnisses vergegenwärtigen kann oder sie sozusagen ja, in der Arbeit am eigenen Leben für mich selbst klären kann, die Ordnung der Wahrheiten, die sich mir in meinem Leben erschließen. Was dem Christen bleibt, das ist sozusagen die nicht-philosophische Botschaft dieser Geschichte, ist aber trotz dieser Unverlassbarkeit der Zeit jenes Organ der Sehnsucht und der Liebe, also das Herz, das gerade nicht denkt, sondern unmittelbar glaubt und in diesem besinnlichen Zustand hingebungsvoll das Unmögliche erstrebt und dann doch eine solche Erfahrung in der Tat erleben kann. Ja, ich habe das jetzt etwas ausgemalt, weil ich noch mal kurz den Bogen zurückschlagen will zur Memoria, also zu dieser Gedächtnisarbeit des Denkens. Sehen wir genau hin, so ist deutlich, dass in den Bekenntnissen Augustins die Selbsterforschung als Weg der Suche nach den Spuren der göttlichen Wahrheit wie auch der philosophischen, zeitlogischen sozusagen Wahrheit gewissermaßen doppelt notwendig ist. Es gibt da sowohl eine philosophische Notwendigkeit, die auf die Dimension des Erinnerten, der Erinnerung, des Gedächtnisses verweist, als auch eine Glaubensnotwendigkeit. Der Gang ins Gedächtnis ist zum einen erkenntnistheoretisch geboten, denn nur im Gedächtnis finden sich die rational überprüfbaren Wahrheiten. Also Wahrheiten, die ich revidieren kann, die ich lesen kann, die ich denkend zusammenordnen kann. Also Wahrheiten jenseits aktueller, sozusagen offenbarter Sätze, Wahrheiten, die per se wahr sind, etwa biblischen Wahrheiten, die wahr sein mögen, aber eben das Problem beinhalten, dass man sie in der Lektüre oft auf Anhieb nicht versteht. Das ist ein Punkt, wenn wir jetzt noch in andere Passagen der Konfession einsteigen würden, der für Augustin oder auch für jeden Gläubigen als Dauerproblem im Raum steht. Die Bibel ist wahr, das wissen wir als Christen, nur die Sätze sind nicht auf Anhieb verständlich. Ich komme ohne Denken nicht aus. Daher auch diese Doppelarbeit in den Konfessionen. Es ist eine Arbeit an der Schrift und am eigenen Leben. Das Problem ist, das eigene Leben, gut, die Memoria sortiert also chaotisch ab. Da muss ich sozusagen erstmal denken und arbeiten, um Ordnung rauszufiltern, mithilfe der Vernunft. Aber auch die Bibel übersteigt meine Vermögen aus anderen Gründen, sodass ich da zwar weiß, dass sie wahr ist, aber ich habe ein Problem, sie zu begreifen. Also, erkenntnistheoretisch gesehen ist der Rückgriff auf die Gedächtnisfunktion und die erinnernde Arbeit im Gedächtnis geboten, Und auch die Synchronie der offenbarten, aber eben mysteriösen Sätze der Heiligen Schrift muss ich, um mich selbst überzeugen zu können, auch denkend begreifen. Was aber heißt das genau, denkend begreifen? Ich muss den ewigen Sinn dieser Sätze verstehen, und zwar in ihrem Bezug zu meinem eigenen sterblichen, nicht ewigen, sondern in die Zeit gestellten Leben. Das heißt, diese Verständnisarbeit ist sozusagen Arbeit auch an der unterschiedlichen Temporalstruktur von Wahrheit. Ich habe nur Vergänglichkeitswahrheiten sozusagen und Spuren von Dauer in diesem Vergänglichen. Die Schrift selbst, die Bibel, entstammt aber der Ewigkeit. Und die Arbeit an diese Ewigkeit, also an den ewigen Sinn, an die ewige Wahrheit dieser Zeilen heranzukommen, ist nur möglich mit Hilfe des Gedächtnisses als Medium, sage ich jetzt mal, der rationalen Erkenntnis und der intellektuellen Selbstüberzeugung. Zum Zweiten ist der Gang ins Gedächtnis aber auch ein Schritt, und da ist jetzt diese Episode mit seiner Mutter gemeinsam vielleicht ein gutes Beispiel, aber noch besseres Beispiel sind die Konfessionen im Ganzen. Der Gang ins Gedächtnis ist auch ein Schritt in die gläubige Haltung. Also in diese Haltung der Abkehr vom vergänglichen Äußeren. Ich muss mich auf gewisse Weise von den vergänglichen äußeren Strukturen lösen lernen. Und in diesem Sinne ist es eine Übung, in einer vertrauensvollen, gleichsam blinden Orientierung auf das eigene Innere, in dem es keine objektiven, physikalischen oder auf andere Beobachtungen äußerer Art und Mitteilungen gestützten äußeren Anhaltspunkte mehr gibt. Der Weg nach innen, der Gang ins Gedächtnis, ist also nicht nur Erkenntnisweg, sondern auch eine Art Propädeutikum, eine Übung im Vertrauen auf das augenlose Herz, und auf das innere Ohr, wie Augustin jenen Sinn nennt, mit dem er sich in Liebe und Demut dann am Ende nur noch der Ewigkeitsgestalt Gottes zuwendet und eben nicht mehr dem rationalen Argument. Also das innere Ohr schulen, das augenlose Herz sehen lehren, das ist die andere Seite, und auch das ist nur möglich in der Arbeit an dem, was das Gedächtnis bewahrt hat. Auch diese zweite herzensgeneigte Haltung wird in der Gedächtnisarbeit gleichsam geübt und geschult. Aus sozusagen zeitethischen Gründen ist gleichsam das Gedächtnis also auch das Medium der Selbstbescheidung und der Sehnsucht, die geweckt werden muss. Und das Gedächtnis ist damit auch das Medium, das dem Bedürfnis nach Ewigkeit Motiv und Nahrung gibt. Es bietet gleichsam die Anlaufstrecke, in der ich Anlauf nehmen kann, um mich im Herzen von der Zeit selbst zu lösen. Aus eben diesen glaubensethischen Gründen, gerade dafür ist das Zusammenspiel mit der Gedächtnislehre so in der jetzt entfalteten Weise wichtig, ist Augustins Zeittheorie etwas ganz anderes als eine Psychologie der subjektiven Zeiterfahrung. Es handelt sich eher um eine Ethik der Meisterung der Zeit und der Zeitüberwindung. Und zwar eine, denken Sie jetzt an den ganzen Text, die Augustinus an sich selbst sozusagen mit Haut und Haaren exemplarisch seinem Leser vorführt. Denn er entfaltet seine Theorie ja nicht einfach vom Katheder nur, sondern indem er zunächst einmal exemplarisch selbst sein eigenes Leben durcharbeitet und erinnert. Sozusagen für die Leser geschaffen, diese ganze Lebensgeschichte als Einweihung in eine exemplarische Form der reflexiv erinnernden Intimität. Und das ist auch wieder die Doppelspur. Eine Übung in philosophischer Selbstreflexion und andererseits eine Übung sozusagen in der Haltung, in der dieser innere Ewigkeitsblick sozusagen zuteil werden kann und auch das Geschenk einer möglichen Ruhe. Habe ich noch 5 Minuten? Ich will diese unmoderne oder für uns, das mit modernen Augen lesen, eigentümlich fremde Seite dieser augustinischen Zeit- und Gedächtnistheorie deutlich machen. Nicht, weil ich jetzt sagen will, das ist für uns heute nicht mehr interessant oder mein Gott, wir denken doch jetzt nicht über unser Leben nach, weil wir da auf Glaubenswahrheiten hoffen. Erstens ist das ja noch die Frage und zweitens ist mir nur wichtig, dass diese spezifische Mischung als Mischung eine eigene Gestalt anbietet, die nicht einfach nur sozusagen psychologische Arbeit an sich selbst oder eine Psychologie der Zeiterfahrung beinhaltet. Es geht Augustin um Selbstgegenwart, das ist richtig. Der Schritt in den Glauben, die Bekehrung beispielsweise, ist der Gipfelpunkt einer jahrelangen Anstrengung, mit sich selbst ins Reine zu kommen, seinen eigenen Willen zu finden, um dann sozusagen als selbstgegenwärtiges Ganzes diesen Bekehrungsschritt, den Schritt zu Gott machen zu können oder tun zu können. Trotzdem aber ist diese gesamte augustinische Überlegung, auch die mächtige Raummetapher, die Halle des Gedächtnisses, nicht letztlich auf Selbsterkenntnis oder Ruhe und Selbstgegenwart, sozusagen auf eine friedliche Psyche hin eingerichtet, sondern letztlich geht es um ein Ringen mit der Zeitstruktur, mit der Zeitlichkeit, in der man steckt. Und die Überlegung, sowohl die Gedächtnistheorie als auch die Zeittheorie, ist letztlich sozusagen auf Selbstentäußerung im Inneren hin angelegt. Es geht also nicht um eine Theorie der in sich aufgehobenen Psyche, sondern eher um eine Philosophie des Weglegen-Lernens oder Weglegen-Könnens von Zeit und des Loslassen-Könnens von diesen Zerreißungen auch, in denen wir stecken, ohne wirklich aus ihnen herauszukommen. Und die Endzeitlichungshoffnung, die da sozusagen drin liegt, wird einerseits nahegelegt, auch das Programm dieser Übung wird entfaltet, wir bleiben aber andererseits in einer Vergeblichkeitssituation, solange wir leben, solange wir in dieser zeitlichen Welt uns befinden. Das Pathos des Durchbruchs, also diese Ahnung, die mystische Schau dieses ewigen Lebens, der Heiligen, ist ganz spärlich verteilt und es gibt sozusagen nicht mehr als den Hauch dieser Ahnung. Alle innerzeitliche Anstrengung bleibt nur eine tendenziell vergebliche Annäherung, ein vergebliches Streben im Diesseits und auch im Gedächtnis, in der Gedächtnisarbeit bin ich sozusagen in einer unendlichen Arbeit. Ich erinnere nochmal an dieses Sprachbild, das Augustin verwendet, um die Bewegung, wenn wir uns denken, wie in unserem Gedächtnis oder forschend, selbst erforschend im Gedächtnis aufhalten, sozusagen zu charakterisieren. Er sagt, im Gedächtnis fliege ich hin und her. Also ich bewege mich. Auch wiederum eine temporale Gestalt. In ähnlicher Weise bin ich im Leben, selbst dann, wenn ich mich ganz der Gottesliebe hingebe, nicht wirklich beruhigt. Lesen Sie die Konfession, dann werden Sie sehen, dass das ganze Buch gleichsam mit dieser Zerdehntheit, dieser eigentümlichen Zerdehntheit unseres Daseins und auch unserer Vergegenwärtigungsversuche ringt und hadert. Augustin spricht mit seinem Gott, er lobt ihn, aber er fleht ihn auch an. Manchmal beschimpft er ihn regelrecht oder provoziert ihn oder versucht ihn zu verlocken. Er arbeitet sich an ihm ab und der Grund ist, und das ist jetzt der allerletzte Punkt, auf den ich noch aufmerksam mache, da komme ich nächstes Mal noch kurz drauf, dieser Gott antwortet nicht. Augustin spricht, aber der antwortet nicht. Er hat uns die Bibel gegeben, das steht ja fest, die ist wahr, offenbarte Worte, aber diese Worte bleiben rätselhaft. Gott selbst, das ist eine der integralen, also jetzt wiederum philosophischen Grundannahmen, die auch passen zu den gesamten Zeit- und Erinnerungstheoretischen Überlegungen Augustins. Gott selbst spricht nicht unsere Sprache, weil er gar keine Sprache im zeitlichen Sinne spricht. Alle Sprachen sind ja stets körperlich. Sie bedienen sich immer eines zeitlichen Nacheinanders, als gesprochene Sprache, aber auch als geschriebene. Das genau ist eine sozusagen Vergeblichkeitslogik, die an der Temporalität wiederum hängt, die Augustin auch mit seinem eigenen Diskurs bestätigt, auch wenn er genau diese Logik sozusagen als das deutlich macht, was seinen eigenen Diskurs zerreißt. Er spricht zu Gott, der antwortet nicht, weil Gott ewig ist, können wir ihn sozusagen strukturell nicht hören. Wer würde schon ein ewiges Wort verstehen können, das keinen Anfang und kein Ende hat? Es kann sein, dass dieses Wort permanent tönt, aber es ist sozusagen in der Zeit nicht wahrnehmbar. Das heißt, unter der Bedingung der Zeit ist so etwas wie eine authentische Sprache Gottes gar nicht möglich. Seine Stimme ist körperlos, unvergänglich, ewig, in jeder Hinsicht außerhalb der Zeit. Und die Bibel ist ein Grenzfall, ein eigentümlicher Grenzfall, sozusagen ein Kompromiss, den Gott uns zuliebe gemacht hat, ein Text, der in der zeitlichen Welt präsent ist, aber dessen Sinn letztlich sozusagen strukturell nicht rational lesbar sein kann. Wie könnte er auch, wenn letztlich es ein, sozusagen das ewige Wort ist, das sich da in zeitliche Kategorien gegossen hat. Das als letzter Punkt für heute. Was ich damit jetzt nur andeuten kann, ist, dass wir diese ganze augustinische Zeittheorie sozusagen umstülpen könnten und könnten sie nochmal neu versuchen zu lesen. Er trennt ja Zeit und Ewigkeit als eine sozusagen ewigkeitstheoretische Abhandlung. Also man könnte jetzt spekulieren, was sozusagen kategorial ließe sich denn von diesem Standpunkt her über diese eigentümliche rückseitige Dimension der Ewigkeit sagen. Wäre ein Thema für sich. Wir können festhalten, was immer sie ist, die Ewigkeit ist jedenfalls nicht irgendeine Form der Angefühltheit oder Omnipräsenz im Kontext einer innerweltlichen Zeit. Auch keine sozusagen verlängerte Form von Zeit, die dann so ganz auf Dauer gestellt ist oder dergleichen. Das merken Sie auch an diesen sprachphilosophischen Konsequenzen, die Augustin gnadenlos, also bis zum Ende sozusagen durchbuchstabiert. Ganz konsequent ist das, alles was ewig ist an Gott, innerzeitlich sozusagen gar nicht zu haben. Es hätte dann überhaupt keine Prozessqualität mehr und wir haben in der Zeit, in der Welt, in der Endlichkeit und so weiter, in der Anfangs- und Endhaftigkeit eben immer mit Prozessfiguren zu tun, selbst dann, wenn wir dieses schöne Behelfsinstrument der Memoria, der Erinnerung haben, das uns sozusagen relative Dauern zur Verfügung stellt, mit denen wir denken können. So viel für heute.